Ja, schön, dass ich mal wieder bei euch sein kann, manche bekannte Gesichter auch sehen. Und möchte auch ganz herzlich von meiner Frau grüßen. Sie wurde ganz herzlich von dir ja eingeladen, aber weil ich vorher und nachher noch andere Termine hatte, ist sie dann doch nicht mitgekommen. Ja, liebe Geschwister, ich habe schon gesehen, ihr habt kräftig für die Flutopfer da gesammelt. Diese Bilder in dem Fernsehen, die haben ja ganz große Hilfsbereitschaft ausgelöst. Viele Menschen haben Geld gespendet, andere haben Sachen gespendet und wieder andere sind hingefahren, um bei dem Aufräumarbeiten mitzuhelfen. Die Bilder in dem Fernsehen waren sowas wie ein Ruf, komm herüber und hilf uns. Wir haben gerade aus Apostelgeschichte 16 diesen Bibelabschnitt gehört und ein Vers davor kommt genau dieser Satz vor, komm herüber und hilf uns. Paulus und sein Team, außer ihm noch drei Mitarbeiter, sind im Nordwesten der heutigen Türkei in Troas. Sie wollten immer wieder in Großstädte hingehen, aber der Heilige Geist hat es gehindert. Und sie waren am Fragen, wo sollen wir jetzt hin? Und in der Nacht bekommt Paulus die Antwort durch eine Vision. Er sieht einen Mann aus Mazedonien, der ruft, komm herüber und hilf uns. Paulus teilt das seinem Team mit und sie nehmen es als Gottesruf an und segeln los nach Philippi und dort schauen sie sich zunächst in der Stadt um. Ein paar Tage, ich nehme mal an, dass sie eine Synagoge gesucht haben. Weil Paulus seine Art und Weise zu missionieren war ja so, dass er dort angeknüpft hat, wo Leute schon etwas von dem lebendigen Gott wussten, damit er dort von da aus weiter erzählen und predigen konnte. Aber in Philippi gab es keine Synagoge. Warum? Eine Synagoge wurde nur gebaut, wenn mindestens 10 jüdische Männer in einer Stadt lebten. Also waren keine 10 jüdische Männer da in Philippi. Was soll Paulus nun machen und seine Mitarbeiter? Sie denken sich, wenn es jüdische Leute in Philippi gibt, dann treffen die sich am Sabbat am Fluss. Denn für die jüdischen Gottesdienste braucht es Reinigungsriten dabei und da braucht es Wasser, also gehen wir mal zum Fluss. Vielleicht finden wir da einige, die nach Gott fragen und nach Gott suchen. Und tatsächlich, sie finden einige gottesfürchtige Menschen. Werden diese Menschen Gottes Hilfe brauchen? Gehört jemand aus dieser Gruppe dazu, zu denen, die da gerufen haben, komm rüber und hilf uns? Eine Frau kommt in den Fokus. Lydia, auf sie wird so der Fokus gerichtet. Sie ist eine Frau aus Mazedonien, die den Ruf da praktisch hinausruft, komm herüber und hilf uns. Und diese Lydia wollen wir jetzt mal näher anschauen. Das ist der erste Punkt. Lydia, eine Frau auf der Suche nach Zugehörigkeit und Annahme. Wir haben im Text gelesen, dass Lydia aus Thyatira stammt. Das ist in Lydien, das ist im Südwesten der heutigen Türkei. Also sie ist, würde man sagen, Türkin. Und als Türkin ist sie in Griechenland, bei den Griechen. Und ich war vor ein paar Jahren mal in Izmir, also in der Türkei, und da habe ich so ein bisschen was mitbekommen, wie da die Feindschaft zwischen den Griechen und den Türken ist. Das kriegt man ja auch immer mal wieder in den Nachrichten so mit. Und das ist jetzt nicht erst in unserer Zeit, das war damals auch schon. Schließlich waren ja die Völker, die da in der Türkei lebten, ja, haben das immer noch so in Erinnerung gehabt, dass dieser Grieche, der Mazedonier, ja, Alexander der Große, sie einfach so überrannt hat. Von daher waren Griechen und Lydia, ja, sich Spinnefeind. Und sie lebt nun als Fremde, als Zugezogene, als Ausländerin in Philippi. Und man sehnt sich ja nach Gemeinschaft, sehnt sich nach Annahme, dass Menschen da sind, mit denen man zusammen sein kann. Offensichtlich hat sie keinen Zugang zu den Frauen so in Philippi bekommen, außer zu einigen wenigen jüdischen Frauen, die sich am Sabbat zum Gebet treffen. Und so fühlt sich Lydia hingezogen zu diesen jüdischen Frauen und dann auch hingezogen zu dem Gott der Juden. Sie sucht diese Gemeinschaft mit den jüdischen Frauen und dem Gott Israels. Sie beten am Fluss gemeinsam und tauschen über Alltagsgeschichten aus, was sie so bewegt. Einen echten Gottesdienst konnte nicht gefeiert werden, denn das war nur möglich, wenn mindestens 10 jüdische Männer dabei waren. Und als Paulus und sein Team nun zu den Frauen kommen, hält er auch keine Predigt. Er spricht mit ihnen. Und Lydia hat Acht auf das, was Paulus sagt. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit und Wertschätzung hört sie dem Boten Gottes zu. Und der Herr selbst tat ihr das Herz auf, dass sie die Botschaft, die so Paulus ihnen mitteilte, annahm und sie ihr Leben Jesus anvertraute. Als Textilkauffrau ist Lydia eine Unternehmerin und hat damit Angestellte oder besser gesagt in der damaligen Zeit Sklaven. Diese lebten mit ihr in der Familie im Haus zusammen. Lydia als Vorsteherin der Hausgemeinschaft lässt sich und alle, die mit in der Hausgemeinschaft sind, taufen. Wie glücklich wird sie jetzt gewesen sein, endlich zum Volk Gottes dazuzugehören. Endlich zu diesem Gott zu gehören, von dem sie schon so viel gehört hat. Und sie will noch mehr über den Glauben wissen. Und sie merkt, wie wichtig die Gemeinschaft ist mit anderen Christen, mit anderen Gläubigen. Und so nötigt sie Paulus, bei ihr zu sein. Das war der letzte Satz in diesem Text, den wir gehört haben. Sie nötigte ihn, dass Paulus mit seinem Team bei ihr wohnt. Dabei mussten drei Hindernisse überwunden werden, bei Paulus so ausgeräumt werden. Als Jude bei einer Nicht-Jüdin unterm gleichen Haus zu leben, das Gleiche zu essen, das Gleiche zu trinken, das war schon mal ein Hindernis, wobei das hat Paulus sowieso nach und nach immer mehr abgelegt. Das zweite Hindernis, 4 ledige Männer bei einer unverheirateten Frau in einem Haus. Was werden da die Leute in der Stadt reden? Das ist so ein Hindernis. Und das dritte Hindernis, Paulus hatte ja das Prinzip, dass er nicht auf Kosten anderer seinen Dienst tut, sondern dass er arbeitet und aus seiner eigenen Arbeit heraus die Mission finanziert. Aber was soll er nun als Argument der Lydia entgegensetzen? Wenn er diese Einladung ausschlagen würde, dann würde er Lydia ohne Worte mitteilen, du gehörst nicht dazu. Und gerade einer Frau, die jetzt voller Freude Jesus angenommen hat und sich riesig darüber freut, dass sie endlich zum Volk Gottes gehört, würde mit so einer Geste genau das Gegenteil gesagt bekommen, ohne Worte. Also überwindet Paulus seine Vorbehalte und er nimmt diese Einladung an und geht in das Haus von Lydia und so ist dort der erste christliche Hauskreis in Griechenland, die erste Gemeinde in Europa, der erste Leuchtturm, durch den das Licht der Liebe Gottes in Europa strahlt. Und indem das Team im Haus von Lydia wohnt, sie ist einmal das Team gut versorgt und zum anderen haben die Neugetauften, die jetzt Gott noch gar nicht so kennen, Jesus noch gar nicht so groß kennen, die Gelegenheit zuzuhören, von Gottes Liebe geprägt zu werden, die Botschaft immer mehr zu hören. Also es ist ein Win-Win-Spiel sozusagen. Und die Kunden von Lydia, die werden sicher auch mitbekommen haben, dass so manches in der Hausgemeinschaft verändert wurde, dass da jetzt die Liebe Gottes diese Hausgemeinschaft prägt. Und da wird auch so der ein oder andere nachgefragt haben, ja, was ist denn da geschehen? Vor 35 Jahren wurde ich in Rimbach im Odenwald in meinen Dienst eingeführt, war meine erste Dienststelle. Das wurde in der Zeitung angekündigt und dass da ein neuer Prediger nach Rimbach kommt und eine Frau las das, eine katholische Frau, die seit kurzem Witwe war und die durch den Tod ihres Mannes viele Fragen hatte. Die Zeugen Jehova besuchten diese Frau und dadurch hat sie viele Fragen gehabt und sie kam zu diesem Gottesdienst, weil sie mehr über Gott wissen wollte. Wollte mal schauen, was ist denn das für ein Mann, der da kommt und was ist das für eine Gemeinde. Sie war vorher noch nie in dem Haus, aber zu dem Einsetzungsgottesdienst kam sie. Von da an kam sie regelmäßig zu den Gottesdiensten. Sie lud dann auch den Bibelstundenkreis, der in Fürth war, das ist also das nächste Dorf, zu sich nach Hause ein. Sie hatte ein großes Haus mit vielen Gästezimmern. Und so hörten dann auch ihre Kinder und das Evangelium von Jesus und bei den Bibelstunden konnten auf die vielen, vielen Fragen, die sie und ihre Kinder hatten, konnten da Antworten gegeben werden. Diese Frau kam zum Glauben und wurde so zum Segen für viele da in ihrem Dorf und in diesem Ort, wo sie lebte. An diese Frau musste ich denken, als ich über Lydia nachgedacht habe. Menschen, die einsam sind, Menschen, die Gemeinschaft suchen, Menschen, die Fragen nach Gott haben, sie rufen ohne Worte, komm herüber und hilf uns. Doch wie können Paulus und sein Team über die Hausgemeinschaft bei Lydia noch andere Menschen in Philippi erreichen? Wer braucht noch ihre Hilfe? Paulus und seine Mitarbeiter nehmen sich Zeit zum Gebet. Sie gehen immer wieder den gleichen Weg zum Fluss runter. Und immer wieder, wenn sie zur Gebetsstätte gehen, haben sie eine unangenehme Begegnung. Eine Sklavin mit einem Wahrsagegeist schreit ihnen hinterher. In diesem Schreien ist auch dieser verborgene Hilferuf. Komm herüber und hilf uns. Das ist das Zweite. Eine Sklavin wird von einem Dämon befreit. Also ich erzähle jetzt diesen, was jetzt in der Geschichte weiterkommt, das könnt ihr dann zu Hause nachlesen, erzähle ich einfach, ich lese es jetzt nicht vor. Diese Frau ist in doppelter Weise Sklavin. Zum einen gehört sie einigen Männern. Sie ist ihre Sklavin und weil sie die Zukunft voraussagen kann, wahrsagen kann, nutzen diese Männer diese Sklavin, um so sich zu bereichern. Die Frau ist für sie eine gute Geldquelle. Zum anderen ist die Frau eine Sklavin des Dämons. Er schreit aus ihr heraus. Er zwingt sie, Paulus und sein Team zu belästigen. Sie ist wie so eine Marionette, die den Missionaren hinterher schreit, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch den Weg zum Heil. Und das geht so mehrere Tage. Eigentlich ist das doch eine gute Werbung für Paulus und sein Team. Menschen werden damit ermutigt, auf Paulus und seine Mitarbeiter zu hören. Doch Paulus sieht das ganz anders. Dies ist eine ungeistliche Vermischung. Wahrsagerei und Evangelium passen nicht zusammen. Und wenn Paulus nichts unternimmt, können die Menschen annehmen, dass Wahrsagerei und die Botschaft von Gottes, ja, was Ähnliches sind, dass sich einander ergänzen, dass sie zueinander gehören. Und das darf nicht sein. Darum gebietet Paulus dem Dämon, im Namen Christi, verlass diese Frau. Und im gleichen Augenblick verließ der Wahrsagegeist die Frau. Sie schwieg nun still. Sie war nun von der dämonischen Sklaverei befreit. Nun konnte sie nicht mehr wahrsagen. Ihre Besitzer merkten das und waren darüber sehr erbost. Ihre Geldquelle war versiegt. Sie packten Paulus und Silas und schleppten sie vor Gericht. Was mit der Frau weiter geschah, erzählt uns Lukas nicht. Haben die Besitzer sie freigelassen? Wurde sie Christ? Hat sie sich der Gemeinde angeschlossen? Lukas schweigt darüber. Er lässt es offen. Der Ruf, komm herüber und hilf uns, gilt auch Menschen, die unter bösen Geistern, unter Süchten und Bindungen leiden. Sie wollen Befreiung erfahren und Jesus, er ist auch heute noch der Stärkere, der befreien kann und will. Ich musste da an Philipp denken. Ich lernte ihn während meiner Krishona-Zeit in Basel in der Teestube kennen. Er nahm Drogen und las die Offenbarung. Und so sah er sich dem Gericht Gottes ausgesetzt, sah das Gericht Gottes auf sich zukommen und er wollte sich zu Tode fasten, weil er wusste, dass er mit seiner Schuld und Sünde vor Gott nicht bestehen kann. Ich bekam das mit, dass er zu Hause lag und sich zu Tode fasten wollte, habe das als Gebetsanliegen in die verschiedenen Gebetsgruppen auf Krishona weitergegeben und ein Student, von dem ich wusste, dass er mit Drogensüchtigen viel Erfahrung hat, habe ich dann gebeten, dass wir dann gemeinsam zu Philipp hingehen. Und der andere Student hat dann 2 Stunden lang nur Gottes Wort dem Philipp zugesprochen. Lauter Verheißungen aus der Bibel. Und Philipp, der vorher mit seinem Gesicht zur Wand schaute, drehte sich so nach und nach uns zu und nach 2 Stunden betete er mit uns und ging dann zum Abendessen. Er hat Jesus angenommen und am Sonntag danach ist er dann in seinem Heimatdorf in die Krishona-Gemeinde und das Letzte, was ich von ihm gehört hatte, dass er in Frankreich Gemeindedächer deckte. Er war Dachdecker von Beruf und war dann unterwegs, Gemeindehäuser, die Dächer in Ordnung zu bringen. Paulus und Silas werden jetzt von der aufgebrachten Menge vors Gericht geschleppt. Und wegen falscher Anschuldigungen lässt der Beamte sie auspeitschen und ins Gefängnis bringen. Der Gefängnisaufseher bekommt die Anweisung, die Gefangenen besonders sicher zu bewahren. Er kommt als dritte Person nun in den Fokus, weshalb Paulus diese Vision hatte, komm herüber und hilf uns. Drittens, der gewissenhafte Gefängnisaufseher erfährt Gottes Hilfe. Der Gefängnisaufseher ist wohl ein ausgedienter Soldat. Er war und ist, für ihn war es und ist es wichtig, Befehlen zu gehorchen und die Anweisung der Obrigkeit genau auszuführen. Er war ein gewissenhafter Beamter, der sich seiner Verantwortung bewusst war. Und mit seinem Leben musste er dafür haften, dass die Gefangenen auch wirklich im Gefängnis bleiben. So schließt er die beiden Missionare in die sicherste Zelle in dem Inneren im Gefängnis ein. Er legt sie auch noch in Ketten und die Füße schließt er in einen Holzblock. So, nun hat er alles getan, was nötig ist. Nun konnte er beruhigt schlafen. Seine Aufgabe war erfüllt. Für Paulus und Silas ist dies allerdings eine sehr schmerzhafte und unbequeme Situation. Was sollen sie jetzt tun? Jammern und klagen, das wäre nur zu verständlich. Doch sie vertrauen darauf, dass Gott auch in dieser schweren Situation etwas Gutes für sie im Sinn hat und was Gutes sie für etwas Gutes gebrauchen will. Und so, um Mitternacht, ist ja eine Gebetszeit der Juden, fangen sie an zu beten. Ich nehme an, dass sie laut Psalmen gebetet haben und Gott mit den Psalmen gelobt haben. Die Mitgefangenen hören es und wundern sich, wie kann man in so einer Lage Gott loben? Doch dann geschieht es. Ein Erdbeben erschüttert das ganze Gefängnis. Die Türen springen auf, die Ketten zerbrechen. Der Gefängnisaufseher wird aus dem Schlaf gerissen und er merkt, Er sieht die Türen offen und befürchtet, dass die Gefangenen geflohen sind. Er ist seiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Das schießt ihn so durch den Kopf. Er wird nun wegen seines Versagens sich verantworten müssen. Das kann der gewissenhafte Beamte nicht ertragen. Er nimmt das Schwert und will sich hineinstürzen und sich töten. Doch Paulus bekommt das mit und ruft: Töte dich nicht, wir sind alle hier. Der Aufseher zündet eine Fackel an und geht in die Zelle. Er zittert. Er merkt, dass er es nun mit einer ganz anderen Macht zu tun hat als mit den römischen Herrschern und dem Gericht. Wie kann er vor dieser fremden Macht bestehen, die solch ein Erdbeben bewirken kann? Er fällt vor Paulus und Silas auf die Knie und fleht: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Nun geht es nicht mehr um sein dienstliches Versagen, sondern er hat sein ganzes Leben vor Augen. Er erkennt seinen ganzen Schuldenberg, den er in seinem Leben aufgehäuft hat, und er weiß: So kann ich nicht vor Gott bestehen. Paulus gibt ihm eine einfache Antwort: Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Mittlerweile waren alle aus dem Haus zu dem Aufseher hingelaufen, um zu sehen, was da geschehen ist. Und Paulus erklärt ihnen allen das Evangelium. Er berichtet, dass Jesus für alle Schuld des Lebens sein Leben hingegeben hat. Und jeder nun im Haus wendet sich Jesus zu und sie erhalten Vergebung der Sünden. Der Gefängnisaufseher kommt zum Glauben an Jesus. Und als erstes Tat der Liebe, die Gottes Geist in ihm wirkt, ist, er reinigt die Wunden von Paulus und Silas. Er, der früher anderen Wunden zugefügt hat, versorgt nun liebevoll die Striemen auf dem Rücken der beiden Gefangenen. Der, der früher unbarmherzig Befehle ausgeführt hat, wendet sich nun barmherzig den notleidenden Gefangenen zu. Und nachdem die Wunden versorgt sind, lassen sich der Aufseher und alle, die in seinem Haus leben, taufen. Große Freude ist da. Das muss gefeiert werden. Sie gehen gemeinsam ins Wohnhaus und freuen sich und essen gemeinsam und freuen sich, dass sie an den Glauben an Jesus gekommen sind. Bei diesem Gefängnisaufseher musste ich an einen Mann denken im Odenwald, den ich bei einer missionarischen Aktion kennengelernt habe. Im Wechnitztal dort hatten sich die Kirchgemeinden zusammengetan und hatten alle Haushalte angerufen und haben ein Buch angeboten, in dem verschiedene Leute aus dem Wechnitztal über ihren Glauben erzählt haben. Und ein Mann, der im Dritten Reich bei der Waffen-SS war, hatte sich dieses Buch schicken lassen, und als dann der zweite Anruf kam, alle, die ins Buch bekommen haben, wurden nochmal eingerufen, ob sie an einem Gesprächskreis dran teilnehmen wollen. Und dieser Mann war bereit, bei einem Gesprächskreis dabei zu sein. Und er lud den Gesprächskreis zu sich nach Hause ein. Und ich war derjenige, der diesen Gesprächskreis zu leiten hatte. Und nach langer, langer Zeit verstand er es endlich und kapierte es, dass auch für seine Schuld, die er in dem Dritten Reich begangen hatte bei dem Holocaust der Juden, dass auch dafür Jesus gestorben ist. Und kurz bevor er selbst gestorben ist, kam er noch zum Glauben an Jesus und konnte die Vergebung annehmen. Die Beerdigung dann von ihm, das war eine der spannungsvollsten Situationen, die ich in meinem Leben hatte. So gezittert vor einer Verkündigung hatte ich noch nie wie bei dieser Beerdigung. Da waren nämlich viele frühere SS-Soldaten, die aus Österreich angereist waren, waren bei der Beerdigung da. Sie konnten das Evangelium hören, dass Jesus wirklich für alle Schuld gestorben ist. Wer allerdings von diesen harten Männern das Evangelium angenommen hat, das weiß ich nicht. Aber sie haben es gehört, dass Jesus wirklich alle Schuld vergibt. Da ist nichts ausgeschlossen. Komm herüber und hilf uns. Das war damals der Ruf von Paulus und er folgt ihm. Auch heute sind Menschen in unterschiedlichen Zwängen, in Schuld und Sünde verhaftet. Sie brauchen Jesus und das Evangelium, damit sie ein neues Leben erhalten können. Ein Leben geprägt von der Liebe Gottes, ein Leben erfüllt von der Freude, Gottes Kind zu sein, ein Leben bestimmt von dem Frieden, durch die Gewissheit, zum Volk Gottes dazuzugehören. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, du hattest damals Paulus und sein Team gerufen mit diesen Worten, komm herüber und hilf uns. Und sie konnten unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen dich bezeugen, deine Kraft dir erweisen und ihnen so helfen. Und auch in unserer Gesellschaft leben viele Menschen, die laut oder leise, verständlich oder unverständlich rufen, komm herüber und hilf uns. Gib uns offene Augen, gib uns offene Ohren, das Rufen der Menschen zu hören und zu sehen. Und gib uns die richtigen Worte und in deinen guten Geist, dass wir den Menschen dann auch dich bezeugen können, dass sie deine Hilfe erfahren. Herr, wirke du. Wir haben von den Flutopfern so vieles gesehen. Du weißt um die Menschen in der Not und danke, dass so viele da sind, die helfen. Aber auch jetzt in Griechenland und in der Türkei bei diesen Bränden, erbarme du dich doch auch da, dass die Menschen Hilfe erfahren, nicht nur äußerlich, sondern auch an ihrer Seele, dass sie Heimat bei dir finden, jetzt wo so manche heimatlos geworden sind. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.